All right, folks. Calm down. Go about your business. These jokers will be gone soon. Now, why y'all want to come into my town and start trouble? And scare all these nice people? You ain't got nothing better to do than to come into Bill Sharp's town and show your ass.
Wie lange brauchst du? 3 Minuten? So viel Zeit haben wir nicht.
Ein Landes-
wir fangen jetzt an. Das kann Ines so lange kramen, wie sie will. Das
ich habe übrigens den Popschutz gefunden, der war doch bei mir. Entwarnung.
Ah, siehste. Habe ich doch gesagt. Ich glaube, ich kann dir ein paar andere Sachen mitgeben heute.
Ja, nur sicherheitshalber, falls wir mal irgendwann mal wieder skypen wollen.
Jo.
Ja. Und sonst?
Ja, geht so. Es geht. Ich hatte mich eigentlich auf den Montag heute gefreut, aber er war jetzt irgendwie doch nicht so ergiebig bisher, wie ich mir das vorgestellt habe.
Das ist einfach ein Schrottmontag bisher. Ehrlich gesagt, ziemlicher Schrottmontag.
Ja, du, schön. Komfort, passiert, nicht so schlimm. Dafür hatte ich gestern einen schönen Abend.
Ich hatte am Freitag einen schönen Abend. Und du zuerst?
Ich war gestern mal wieder bei TV Noir. Diesmal im einem Ort, den wir auch mal für Keep It Real zumindest ins Auge gefasst haben. Und zwar der Admiralspalast.
Ah, ich dachte die Monkey Bar.
Nee, ist aber natürlich viel zu groß fürs Keep It Real. Ich glaube, weiß nicht
was. Was?
Über 1000, glaube ich. Also locker über 1000.
Das ist immer noch locker.
Ja, naja. War super. Ich habe Ela Klee getroffen.
Ah.
Ja. Und gestern war die Abschlussveranstaltung von TV Noir. Und wer hat gespielt? Clouseau und Glenn Hansard.
Mhm.
Sehr schön, sehr schön.
Sehr gut. Ich war am Freitag bei den legendären Les Bums Boys.
Bums Boys?
Les Bums Boys, Französisch, drei Sprachen. Französisch, Deutsch, Englisch, egal. Die hatte ich letztes Jahr auf Ulrichshusen. Die Hochzeit, die du mir es geht nicht, heute nicht, ist viel zu früh. Habe ich die gehört und war sehr begeistert und habe gleich mir den Termin gemerkt, also in Berlin spielen. Und es war ein großartiger Abend mit schöner Komik. Untenrum viel, aber geht schon.
Wie untenrum viel?
Die Texte sind halt so ein bisschen wie die frühen Ärzte oder
okay.
So ein bisschen. Aber am Freitagabend ertrage ich das ganz gut.
Kleine Maus.
Ja.
Kommst du heute zu mir nach Haus? Ich tu dir auch einen Jack Daniels aus.
Oh. Sehr schön, Nils. Sehr schön, sehr schön. Ja, du kannst da direkt auf die Bühne.
Ich bin auch voll in Stimmung wegen gestern Abend.
Ja.
Gut, wir haben viel vor
heute.
Ich glaube, wir müssen schon voll durchstarten.
Ich bin gespannt. Ja, du hast den Überblick. Was uns gesandt wurde, wir haben zur großen Q&A geladen.
Ja, wir haben, ja, richtig.
Mal gucken.
Ja, es ist ein bisschen was zusammengekommen.
Herrlich, wollen wir da jetzt vorgehen?
Ja, ganz ernsthaft. Ich hatte ja schon im Vorfeld, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, mit gewohnt Cass wurden von dir die Aufrufe zur Q&A formuliert.
Ja.
Was zur Folge hatte, dass wir auch Kesser Antworten zurückbekommen haben.
Also ja, die.
Also ich glaube, wir sollten die Henne-Ei-Problematik klären und noch so ein paar, vielleicht eine kleine Wettervorschau oder so. Ich habe mal eine Frage zum Wetter.
Werden wir das machen?
Nein.
Gut.
Also, oder möchtest du dich da gerne zu äußern zu der Henne-Ei?
Ja, aber ich finde schon, wenn jemand so eine Frage stellt, kann man die vorlesen.
Nee, die Frage war konkret, ich weiß es sogar noch, ich habe es nicht aufgemacht jetzt hier. Was war zuerst da, der Hahn oder die Henne?
Ja. Aber es waren mehrere Fragen, ne? Ich würde gerne so am Stück gleich.
Ja, mach doch vielleicht. Ja, da muss ich jetzt nochmal in Facebook. Gut, dann schieben wir das nochmal hinten an.
Ja.
Dann kannst du da nochmal in Ruhe drüber nachdenken.
Ziemlich sicher die Henne.
Ja. Könnte aber auch der Hahn gewesen sein.
Wie soll der denn ein Ei gebären?
Wie soll die Henne das Ei empfangen haben?
Ja, das wird schon irgendwie das. Weiß ich nicht. Crossing over oder so. Ich habe mal Bio studiert. Ja. Egal.
Das hast du neulich erzählt, ne? Du musstest irgendwelche Frösche sezieren oder so. Ne?
Und Ratten. Und Katzenhaie. Und dann habe ich für mich beschlossen, das war's.
Und wo kommen die Katzenhaie? Kamen sie dir hier aus dem
frag mal die FU in Berlin. Aha. Zoologie, erstes Semester.
Sehr.
Weiter bin ich auch nie gekommen.
Gut.
Du bist ja Vorleser heute, das finde ich gut.
Es ist jetzt so, dass es tatsächlich sehr, sehr lange E-Mails teilweise gewesen sind, aber gut, sei es drum. Wir haben hier eine Einsendung von Franziska Evers zum Beispiel.
Darfst du den Namen vorlesen? Vielleicht war das anonym.
Heißt hier jetzt nicht, dass, ich glaube, die Fragen sind jetzt auch nicht schlimm, also das kann man ruhig mal sagen.
Ja, aber die Franzi kenne ich.
Ja, hallo Franzi, ich bin Nils.
Ja.
Manuel, schön, so, jetzt sind wir per Du, jetzt können wir den Namen auch sagen.
Bis jetzt.
Okay, also, erstmal, Keep It Real war der Hammer. Oh, das freut mich, danke. Hat mir sehr gut gefallen und meine Erwartungen übertroffen, vielen Dank dafür. Ich habe eine kleine Frage und würde gerne deine Meinung dazu hören, falls du gerade Zeit und Muße hast und auch schon am Schreibtisch sitzt.
Wie, deine? Meine oder deine?
Ja, die E-Mail war so ein bisschen mit Hallo Nils, aber...
Ach so, ja. Dann lehne ich mich zurück.
Da habe ich ja schon das erste Mal hahaha gesagt. Die E-Mail wurde um 9.38 Uhr abgeschickt, vormittags. Falls du schon
Mittagsschlafzeit.
Ja, falls du schon am Schreibtisch sitzt. Okay, gut. Wie handhabt ihr das für doppelte Anfragen bei Terminen? Ich habe per Mail vor einer Woche eine Anfrage für einen Termin bekommen, habe meinen Preis Info-Leistungs-PDF rausgeschickt und nichts mehr vom Paar gehört. Gestern habe ich für den gleichen Tag eine Anfrage bekommen. Ich habe mit offenen Karten gespielt, gesagt, dass ich schon angefragt wurde für den Termin, aber noch kein konkretes Angebot geschrieben wurde. Das Paar meinte, sie würde trotzdem gerne mal meine preisliche Einschätzung zu ihrer Hochzeit haben wollen. Ich habe ein Angebot geschrieben und bisher habe ich auch noch nichts gehört, war aber auch erst gestern. Ich frage mich nun, was mache ich, wenn das zweite Paar mich buchen will? Wie machst du das? Fragst du das erste Paar nochmal an oder handhabst du es nach dem Wer zuerst bucht, hat Glück-Prinzip? Danke für eure Meinung.
Mhm.
Ja.
Soll ich mal?
Bitte.
Ich habe in der Regel überhaupt keinen Überblick, wer mich anfragt. Ich notiere mir das noch nicht mal. Ich hau meine Preisliste raus und im Prinzip, wer zuerst bucht, hat gewonnen. Manchmal, wenn ich es im Kopf habe, benutze ich das noch als Druckmittel, dass ich sage, oh, der Termin ist schon angefragt, aber noch nicht gebucht. Wenn ihr wollt, hier ist das Angebot, macht mal. Ich mache mir da keinen Stress. Ich habe keine Lust, mir das aufzuschreiben. Ich habe allerdings, das könnte man mal machen, man könnte unten wie, aber das finde ich irgendwie auch ein bisschen blöde, dass man irgendwie reinschreibt, dass ich tatsächlich nach diesem Prinzip verfahre, wer mich zuerst bucht, wird genommen. Allerdings möchte ich es im Notfall auch gerne dann nochmal schieben. Also wenn die tatsächlich innerhalb von einem Tag mir das bestätigen würden, dann suche ich mir schon das Angebot raus oder das, was mir besser liegt, natürlich. Mhm. Oder logischerweise.
Ja.
Aber ich mache da, wie gesagt, mir da keine Mühe mit irgendwelchen Listen und Tabellen oder sowas.
Ja, ich persönlich habe da auch überhaupt keine Herangehensweise, wo ich Punkte abarbeite. Ich mache das nach Bauchgefühl. Grundsätzlich gilt, wer zuerst bucht, bekommt den Zuschlag. Ich mache es allerdings so, wenn ich mit Leuten schon persönlich gesprochen habe, entweder telefoniert oder sogar ein persönliches Vorgespräch hatte und dann fragt eine zweite Person an, dann rufe ich immer nochmal dieses Brautpaar, mit dem ich wirklich realen Kontakt hatte, die rufe ich nochmal an und sage denen, pass auf, ich muss jetzt wissen, hopp oder top, ich werde nämlich ein Angebot an jemand anders nochmal rausschicken.
Eigentlich ist es eine brillante Ausgangslage. Ne? Man hat wirklich dann alle Trümpfe in der Hand und kann tatsächlich, wenn man möchte, auch die Brautpaare ein bisschen ausspielen, wenn man...
Ausspielen, das habe ich noch
nie
gemacht.
Ja, aber man kann Druck aufbauen. Ne? Man kann sagen, Kinder, ihr müsstet jetzt mal, ich habe ja Anfragen und das ist ja noch nicht mal gelogen.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich mache das ganz nach Bauchgefühl. Im Prinzip ist es aber so, dass viele sich nach der Angebotsabgabe nicht mehr melden. Und ich kann dann nicht jedem hinterher telefonieren, dem ich jemals ein PDF rausgeschickt habe.
Genau.
Das ist einfach first come, first serve.
Ja.
So relativ easy.
Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt. Ich glaube, mindestens 70% meiner Angebote, da höre ich nie wieder was.
Ja,
ist bei Und schon mir, aus dem Grund.
Ist bei mir exakt genau.
Mache ich das nicht anders, ja.
Ja.
Sehr gut.
Okay. Gut, sehr schön. Wir haben hier, wer ist das denn? Steht dir gar nicht so richtig. Naja, gut.
Dann ist es anonym.
Ja, dann ist es anonym. Hallo Nils, hallo Manuel. Ich muss euch erstmal ein Kompliment machen. Seit ich euren Podcast zufällig entdeckt habe und durch einen Hinweis bei Steffen Böttchers Klick-Klick-What bin ich quasi Fan eures Podcasts geworden.
Uns gibt es ja schon viel länger als Klick-Klick-What, oder?
Ja, wir sind der älteste Podcast Deutschlands.
Das ist klar, ja.
Ja. Eures Podcasts geworden und finde viele eurer Ansätze interessant. Interessant ist in dem Fall.
Das ist die kleine Schwester von Scheiße.
Ebenso eure Anekdoten und Erfahrungsberichte. Ja, vielen Dank.
Ja, das war eine interessante Mail.
Fragen an euch. Was macht ihr, wenn es beim Paar-Shooting regnet? Logisch betrachtet kann man A, das Shooting ausfallen lassen, in Klammern authentisch, B, verschieben, C, in einem Studio fotografieren, D, vor Ort, in Klammern Fire Location, Fragezeichen, drin oder E, eine Ersatzlocation auftreiben, in der man drin trocken und warm fotografieren kann. Falls ihr drinnen fotografiert, egal ob vor Ort oder in einer Ersatzlocation, mit wie viel oder wenig Location seid ihr zufrieden? Muss die Location ordentlich was hergeben oder reicht euch minimalistisch eine Treppe oder ein Fenster, egal wo?
Fertig. Ich habe jetzt mit dem ABCD bin ich durcheinander gekommen. Also, aber
kurz zusammengefasst nochmal, was machst du, wenn es regnet?
Ich habe noch nie ein Nachshooting gemacht. Das gab es noch nie. Entweder man geht raus und macht im Regen Bilder, auch mal ohne Schirm, oder man stellt sich an eine Hauswand. Das ist ganz selten, ist der Regen wirklich so schlimm, dass man keine Bilder machen kann.
In dem Zusammenhang möchte ich kurz auf A eingehen. Das Shooting ausfallen lassen, in Klammern authentisch. Also das würde ich das für das Unauthentischste halten. Authentisch fände ich jetzt in dem Zusammenhang tatsächlich in den Regen zu gehen.
Ja, genau. Also ich hatte das tatsächlich schon mal, dass ich irgendwie, dass sie mit Schirmen rausgegangen sind. Das mache ich nicht gerne, weil Schirme generell hässlich sind. Aber zur Not geht auch das. Ich bin auch nicht so dieser Blitztyp, der dann so in die Schirme reinblitzt. Finde ich alles, ist nicht so meins. Aber gibt ja genügend Kollegen, die das auch gut können und ist ja auch, sind ja auch schöne Bilder. Was ich ganz oft gemacht habe, ist, dass ich mir Locations gesucht habe in der Stadt. Also wenn man jetzt irgendwo nicht auf dem Gut ist oder so, dann zum Beispiel der Potsdamer Platz. Mein heißgeliebter Potsdamer Platz ist bei Regen super. Man kann in die Arkaden gehen, man kann irgendwie unten zu den Eisenbahnsachen gehen und S-Bahn-Sachen zu den Zügen. Aber im Prinzip reicht auch eine Brücke. Ich war letztes oder diese Saison in Hamburg und habe vorher mir diese ganz bekannte, ich habe den Namen vergessen, diese Brücke gesucht. Und unter dieser Brücke haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde Bilder gemacht. Das geht ohne weiteres, ohne Probleme. Aber es reicht halt auch, wenn man auf dem Gut ist, im Prinzip reicht ein Fenster. Oder eine Abstellkammer oder ein Flur oder eine Bar oder im Prinzip braucht man tatsächlich nicht viel. Wenn viel da ist, toll. Wenn nichts da ist, geht's auch. Hm.
Ja, also ich bin auch kein Fan davon, im Regen Fotos zu machen. Also das wäre auch situativ, kann es sein, dass es Sinn macht, aber grundsätzlich würde ich es vermeiden wollen. Ja. Ich will einfach nicht nass werden.
Ja. So. Aber man kann ja mal unter einen Baum, weißt du, Bäume halten so gut Regen ab, auch das geht.
Also ich würde mir auch tendenziell, egal wo ich bin, in welcher Location, ich würde mir Indoor irgendwas suchen. Ja. Du hast mal berichtet in einer der ersten Podcast-Folgen, glaube ich, eine oder teilweise deine wichtigsten Bilder sind irgendwie in Abstellkammern oder sonst wo entstanden. Das heißt, man kann im Grunde überall fotografieren. Ja.
Glaube ich auch. Und Regen hat halt den Vorteil, dass meistens das Licht viel, viel besser ist, finde ich, als bei Sonnenschein. Also das macht schon Sinn, dann auch wirklich rauszugehen, unter einer Brücke, unter einen Baum, unter einen Giebel oder sonst was. Aber das Licht ist meistens viel interessanter als bei knalligem Sonnenlicht.
Ja, ich muss übrigens, da fällt mir ein, es gab bei dir eine Situation, vielleicht hast du das gerade vergessen, da haben wir noch telefoniert, als du auf dem Weg zur Hochzeit warst. Und es war absehbar, es wird ein katastrophaler Regentag. Ja. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich meine, die haben dich explizit wegen den Porträts gebucht und du hattest so eine 4-Stunden-Session vor dir oder so.
Richtig.
Und du hattest, glaube ich, dir einen Plan B zurechtgelegt und denen den Vorschlag gemacht, das nachzuschooten.
Also da sind, genau, das war diese Saison und da wir hatten hier in Berlin diese Unwettertage und einer dieser Tage ist auf diese Hochzeit gefallen, das war unter der Woche und das war kein Regen mehr, das war eine Sinnflut und ich war an dem Tag, hatte ich auch wirklich wenig Motivation, ich hätte die sicherlich irgendwie motivieren können, aber ich bin halt morgens hingegangen und habe gesagt, wollen wir nicht verschieben? Und die beiden haben mir das angeboten, aber es kam bis zum heutigen Tag gar nicht zum Nachshooting. Also das ist noch ausstehend. Mhm. Oder es fällt ins Wasser, im wahrsten Sinne. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass da noch was kommt.
Ja, okay, ja. Gut. Ja, also ich finde Nachshootings auch, ich würde es immer machen, wenn es der Kunde möchte. Mhm. Ich persönlich bin da jetzt kein Fan von. Also ich möchte am Hochzeitstag, ich möchte das weghaben. Und dieses,
irgendwie. Also ein ganz normales Paar-Shooting würde ich, glaube ich, auch ganz gerne machen, weil mir Porträts tatsächlich Spaß machen. Wenn die jetzt nochmal in Hochzeitskleid irgendwie ankommen, würde es mir schon wieder viel weniger Spaß machen, weil mich so ein Hochzeitskleid.
Ich habe es auch schon gemacht. Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr im Dezember eine Hochzeit, irgendwie 16. Dezember oder so. Mhm. Und die hatten schon von Anfang an gesagt, sie wollen im Januar, an einem schönen Januartag, wollen sie nochmal in Anzug und Brautkleid mit mir rausgehen. Das war von Anfang an so gebucht. Mhm. Das hat mir dann auch Spaß gemacht, tatsächlich.
Ja.
Aber
es hat ja auch Vorteile.
Das ist einmal im Jahr, finde ich das auch okay. Und auch von mir aus zweimal im Jahr. Aber das möchte ich zum Beispiel nicht, dass das die Regel ist. Also ich bin jetzt nicht so ein After-Wedding-Shooter. Also das ist jetzt nicht so mein favorisiertes Ziel.
Ja. Ja.
Es gibt eine zweite Frage. Mhm. Thema Bildbearbeitung. Heutzutage setzen sich sehr viele Hochzeitsfotografen in erster Linie durch ihren Bildlook von anderen Hochzeitsfotografen ab. Wie seht und handhabt ihr das? Ich bin kein großer Fan von Bildlooks, weil ich immer denke, dass man sich an ihnen satt sieht, so wie an jedem üblichen Effekt. Andererseits gefallen mir einige Bildlooks durchaus, zum Beispiel euer verhasstes Pastell. Moment, Pastell ist nicht verhasst. Frage zu Ende. So, also kann ich gleich mal einlenken. Pastell ist bei mir persönlich überhaupt nicht verhasst. Ich fotografiere nicht im Pastell-Look, aber es ist keineswegs so, dass ich den Pastell-Look hasse. Also ich finde das durchaus auch ansehnlich und hübsch.
Ja.
Ist nur halt nicht mein persönliches Ding.
Ja,
das zunächst mal dazu.
Ich habe, glaube ich, schon ganz oft hier gesagt, ich glaube, ein gutes Bild sieht mit jedem Look irgendwie gut aus. Und ich glaube nicht, so wie er das sagt, dass sich die Fotografen tatsächlich durch den Look unterscheiden. Also ich hoffe es nicht. Vielleicht ist es so, keine Ahnung. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass tolle Bilder mit jedem Look praktisch gut aussehen, selbst wenn es ein Pastell-Look wäre.
Genau, also ich glaube auch, dass er hat geschrieben, Hochzeitsfotografen in erster Linie durch ihren Bildlook von anderen sich unterscheiden. Mhm. Da würde ich widersprechen. Gleichwohl ist es so, dass wenn jemand einen sehr markanten Look hat, dass der schon raussticht, dass du dann immer tendenziell schon auf den ersten Blick siehst, okay, das ist dieser Farblook, der wird tendenziell diesem Fotografen zuzuordnen sein.
Aber trotzdem wird er das Bild nicht entscheidend verbessern. Also das sind dann die letzten 20% maximal.
Aber ich glaube nicht, dass die Bildlooks so entscheidend sind, weil das, wenn da keine Substanz hinter ist, richtig, dann bringt dir auch der schönste Bildlook nichts. Also das muss in einer guten Koexistenz leben. Mhm. Also deine Postproduktion, dein Bildlook gemeinsam mit der Substanz des eigentlichen Raws, das muss harmonieren, sonst bringt dir das alles nichts.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja. Dritte Frage. Ist euch in Kirchen das 85er nicht etwas zu kurz für Nahaufnahmen? Aus der Ferne, Entschuldigung, ich muss es nochmal anders formulieren. Ist euch in Kirchen das 85er nicht etwas zu kurz für Nahaufnahmen aus der Ferne oder geht ihr einfach näher ran?
War mir noch nie zu kurz oder zu lang?
Zu kurz.
Zu kurz, nee, war es mir noch nie. Ich probiere immer so dicht wie möglich natürlich zu kommen. Ich pick mir aber, ehrlich gesagt, fotografiere ich auch natürlich in erster Linie das Brautpaar in der Kirche und ich bin nicht so ein Typ, der in den Reihen irgendjemanden sucht und wenn, dann ist es mein Kind oder so, aber ich habe mir das abgewöhnt jetzt irgendwie in der Kirche. Ich glaube, ich habe das schon mal vor Monaten hier gesagt, man braucht gar nicht viel in der Kirche, ne? Weniger ist viel mehr und man fällt weniger auf und man stört weniger. Ich fotografiere praktisch nur zwischen den Liedern und wenn es dann halt zur Zeremonie kommt, da probiere ich halt, die meisten Kirchen sind ja wirklich sehr, sehr klein. Also mir ist das 85er eigentlich fast zu lang
meistens. Ja, das habe ich auch vorhin gedacht. Gerade in der Kirche ist es so, also ich gehe nah ran, also ausreichend nah ran. Mhm. Und häufig muss ich auf das 58er oder auf den 50er wechseln, weil ich mit dem 85er zu nah dran bin am Brautpaar.
Genau. Und ich will ja nicht nur Kopfbilder machen, sondern will ja auch wirklich mal die ganze, will ja in Gänze ja. die Situation, die Geschichte erzählen und dazu. Das kann man mit dem 85er halt, kannst du ja eigentlich nur Porträts machen, es sei denn, du bist irgendwie im Dom. Dann funktioniert es sich. Aber ansonsten, genau.
Ja. Ansonsten, also ich bin ja stolzer Besitzer eines 70-200. Mhm. Und bin auch ein riesengroßer Fan von diesem Objektiv. Also es ist wirklich, es ist ein ganz tolles Objektiv.
Aber nicht bei Hochzeiten.
Nur nicht bei Hochzeiten. Also ich benutze das exklusiv für Business-Jobs, ja. Auf Konferenzen. Und da ist das einfach eine Bank. Ich würde das niemals abgeben. Das ist ein Mega-Objektiv. Mhm. Nur auf Hochzeiten kommt es nicht zum Einsatz.
Ja. Ja. Ja, ja, aber das 85er im Prinzip ja auch, von der Freistellung ist es ja auch ein wunderbares Ding, aber man erzählt damit halt wenig Geschichten. Ne? Das sind halt, ist eine tolle Porträtbrennweite.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch bei diesen Business-Konferenz Brot- und Butter-Jobs, dass du da mit dem 70-200 auch aus dem Grund gut bedient bist, weil das so ein bisschen der Look ist, der in dieser Pressefotografie auch vorherrscht. Das heißt, die haben ja alle ein 70-200 und ich glaube auch der Kunde, der dumme Kunde, der dem gefällt das, weil der das entspricht auch seiner Sehgewohnheit von Konferenzen. Die sind ja. sehr häufig bei 200 mm fotografiert und das Ding ist einfach eine Bank.
Also, aber 70-200 würde, also mir fallen bestimmt pro Saison 3-4 Hochzeiten ein, wo ich in der Kirche damit baden gehen würde, weil es einfach nicht weit genug aufgeht, ne? Weil zu dunkel ist.
Ja. Ja, kommen wir gleich noch zu. Ah, okay. Ich hatte da vorhin noch eine andere Frage. Wollen wir mal ganz kurz zur Abwechslung, wollen wir mal in eine Sprachnachricht reinholen. Wir haben nämlich nicht nur E-Mails bekommen, ja. Wir haben auch Sprachnachrichten bekommen. Und da könnten wir, ich habe da mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir haben hier am 15.11. hat uns eine Sprachnachricht erreicht. Ich mache die mal kurz an. Mal hören, was die Sache ist.
Hey Jungs. Ich wollte auf diesem Wege euch eigentlich einfach nochmal Danke sagen für dieses Gerne. Geile Keep It Real Event, auf dem ich mich einfach sehr zu Hause gefühlt habe. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, das war eine große Familie, in der ich mich sehr wohl fühle, mit sehr vielen coolen, unterschiedlichen Charakteren, die aber alle sehr rücksichtsvoll und respektvoll nebeneinander koexistieren und voneinander profitieren. Ich wollte eigentlich nur Danke sagen dafür. Ach ja, okay, noch eine Frage am Ende. Die Frage aller Fragen. Gibt es eine Videoaufzeichnung von dem Keep It Real für uns zu erwerben irgendwie?
Weil ich einfach alles vergessen habe, was dort an wundervollen Beiträgen rübergekommen ist. Herzliche Grüße, euer Paul.
Ja, danke. Danke, Paul.
Ja, vielen Dank.
Ja, gibt es eine Videoaufzeichnung?
Keine Ahnung.
Ich habe zufällig heute Morgen einen Vortrag von Marco Schwarz und von Hafenliebe bekommen und auch kurz reingeguckt.
Vom Keep It Real.
Vom Keep It Real, ja. Sieht super aus. Der Vortrag von Marco, ich habe mir fast nochmal in Gänze angeguckt, weil ich den einfach total gut fand. Mhm.
Über seine Katze.
Ja. Ja, also es gibt eine Videoaufzeichnung. Wir können abschließend noch nicht genau sagen, was damit passiert. Stand heute ist, diese Videoaufzeichnung wird aufbereitet und ist auch kurz vor der Fertigstellung. Mhm. Und
vielleicht wird sie unter dem Weihnachtsbaum
irgendwo. Möglicherweise liegen. Kann sie bei dem einen oder anderen unter dem Weihnachtsbaum liegen, ja, richtig.
Bin auf die Verpackung gespannt.
Aber wir können es nicht versprechen. Kann genau. sein, dass es auch noch ein ganz bisschen länger dauert, weil das, also unser Anspruch ist, das soll echt gut werden. So, und ich möchte jetzt nicht verfrüht irgendwelche Aufzeichnungen rausgeben, wo wir vielleicht nicht 100% zufrieden sind oder denken, da ginge noch mehr, aber wir machen das jetzt schnell, weil jetzt zufällig Weihnachten vor der Tür steht oder so. Das machen wir nicht. Also wenn wir der Meinung sind, wir brauchen noch ein bisschen länger dafür, dann machen wir es erst im Januar oder irgendwann halt. Aber ja, ich denke, da wird was kommen.
Ja. Da gibt es nichts zu ergänzen.
Jo. Gut, dann wollen wir mal kurz bei den Sprachen bleiben.
Hallo Nils, hallo ja. Manuel.
Oh, geht schon los.
Ich habe da mal eine Frage, und zwar, vor ungefähr 20 Jahren wurde uns die Videotelefonie über mobile Telefoniegeräte sehr schmackhaft gemacht. So, und jetzt, wenn ich versuchen würde, jemanden aktuell mit Videotelefonie anzurufen, würde keiner abnehmen. Ich habe das schon ein paar Mal versucht, keiner will das. Und könnte man vielleicht mal drüber reden, warum das so ist, und wäre das vielleicht nicht auch mal ein Thema für die Bundestagswahl? Liebe Grüße, euer Focke.
Ja, Focke, vielen Dank für deinen Beitrag und schönen Gruß in das Tal, in dem du wohnst. In ich glaube in Dresden oder so wohnt Focke. Focke war doch schon mal
ja, bei uns hier. So was Modernes wie Dresden war es nicht. Das war Frankfurt oder
ne? Ja. Also ich fürchte
Westpolen.
Ja. Ich fürchte, wir können Focke nicht so richtig weiterhelfen.
Ich habe die Frage gar nicht begriffen. Was will er wissen?
Er möchte wissen, warum die Videotelefonie sich nicht durchgesetzt hat und ob das nicht mal ein Thema für die Bundestagswahl wäre.
Das will er von uns wissen. Ja,
gut.
Warte mal, lass uns drüber nachdenken. Die Video.
Ach, das war bestimmt. Der hat sich vertan. Ich glaube, die Frage sollte an Netucated gehen. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Der hat die wahrscheinlich falsch abgeschickt.
Netuvas?
Ja.
Noch nie gehört.
Netuvas. Netuvas. Keine Ahnung. Vielleicht. Wir können natürlich einen Aufruf machen. Focke Hassel ist, glaube ich, im Internet zu finden. Im Impressum findet man möglicherweise auch seine Telefonnummer.
Ja.
Also wenn
mit der polnischen Vorwahl.
Wenn man Focke einen ganz großen Gefallen tun möchte, ruft man ihn einfach mal mit FaceTime an.
Ja.
Ich mache das auf gar keinen Fall. Ich möchte seine Visage nicht bei mir auf dem Telefon sehen. Aber vielleicht gibt es irgendjemanden, der da ihm mal einfach einen schönen Dienstag
bereiten. Wir hatten doch mit ihm schon mal so einen Videocall, ne?
Ja, aber nicht, das war ja nicht auf dem, er wollte explizit aufs Handy hinaus. Also warum er nicht mehr FaceTime-Anrufe bekommt, so habe ich das jedenfalls verstanden.
Ja, ob das mit seinem Netz geht, weiß ich natürlich auch nicht. Das ist der Focke. Ja,
aber ich jetzt bei der Gelegenheit muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist etwas, das interessiert mich wie
die Rübenernte.
Richtig.
Hasenau.
Videotelefonie interessiert mich wie die Rübenernte.
Ohne Scheiß. Ich finde die sogar total kontraproduktiv. Ich will doch nicht irgendwie nochmal in den Spiegel gucken, bevor ich ans Telefon gehe.
Ja,
geschweige denn mir was anziehen oder so.
Das wäre genauso, als wenn wir hier beim Podcast eine Kamera mitlaufen lassen würden.
Ja.
Das wäre auch totaler Unfug.
Also, ja. Ist hier ein Zahnarzt eingezogen?
Nee, aber irgendwer bohrt hier, ne? Ja.
Oh,
okay. Müssen wir kurz mitleben.
Gut.
Okay, gut, pass auf. Ich kram mir hier nochmal kurz meine Zettel raus.
Gerne.
Ich habe hier noch ein paar Sachen habe ich hier noch abzuarbeiten. Mhm. Pass mal auf. So. Matthias, endlich.
Ja.
Hier nochmal eine anonyme Frage.
Also. Das hat schon mal gut geklappt, ja.
Okay, Matthias, eine anonyme Frage, ist in Ordnung. Thema Presets und Farbechtheit. Viele geile Looks verändern die Farben ja doch enorm. Aus einem hellblauen Anzug wird schnell ein graublauer. Oder noch häufiger, das rosafarbene Kleid der Trauzeugin wird auf einmal orange. Real keept man so schnell nicht mehr. Real keept man so schnell nicht mehr.
Das ist ein schöner Satz.
Also so bleibt man nicht länger real. Ich formuliere es mal um.
Ja, ja.
Passt ihr die Farben an oder gilt das als künstlerische Freiheit? Ich habe für mich entschieden, einen konservativen Look für meine Hochzeiten zu gehen, aber häufig juckt es mich in den Fingern, weil viele LLF-Presets, ich übersetze mal Looks Like Film Presets, einfach geil aussehen. Viele Grüße aus Hamburg. Danke, Matthias, endlich.
Gute Frage. Das mit dem Real Keepen sehe ich nicht so. Also das ist so, als wenn man schwarz-weiß fotografiert, oder? Schwarz-weiß, das ist die Welt auch nicht. Warum sollte man schwarz-weiß fotografieren? Das finde ich zu weit. Das geht zu weit. Also das ist im Prinzip, den Film, den man in einer analogen Welt aussucht, ist für uns das Preset. Klar gibt es Presets, irgendwie, die sehen natürlich sehr schräg aus, aber das würde ich nicht so eng sehen. Ich bin auch wieder konservativer geworden und habe mich von den Looks Like Film-Dingern getrennt und bin wieder bei Visco gelandet in dieser Saison, weil gerade wirklich auch die Blautöne mich sehr genervt haben. Das Blau war in meinem Look irgendwie, also weiß ist gerne blau geworden. Also ich hatte plötzlich blaue Kleider und sowas. Und ich hatte irgendwie das Gefühl tatsächlich, dass ich, wenn ich ein bisschen weniger den Preset-Regler drehe, ich gezwungen bin, besser fotografieren zu müssen. Und das hat mir, glaube ich, gut getan.
Ja, auch das sehe ich ähnlich.
Mist.
Die Realität abbilden ist de facto nicht möglich, weil der Prozess läuft ja einen kamerainternen. Also selbst wenn du jetzt nicht RAW fotografierst und später weiterverarbeitest, bekommst du ein JPEG raus. Das ist durch eine interne Kameraprozessor gelaufen. Dort hat eine Bildbearbeitung stattgefunden. Und auch dieser interne Prozessor wird an den Farben drehen.
Ja.
Er wird sie gefühlt natürlich realistischer darstellen als irgendein crazy, freaky Preset, was an den Farbkanälen nochmal so richtig schraubt. Mhm. Aber solange es innerhalb einer Strecke homogen ist und zur Hochzeit passt, sage ich, das geht schon. Und solange der Kunde sich nicht beschwert, ist sowieso alles erlaubt.
Was hat man in den 70ern mit einer Cross-Entwicklung? Ist im Prinzip dasselbe. Die Farben waren genauso crazy.
Ja, genau. Also da bin ich ganz entspannt. Muss allerdings dazu sagen, dass ich persönlich mir gar nicht erst Presets aussuche oder verwende, die so ganz enorme Farbschwankungen haben oder die das komplett verreißen. Ich gehe das auch ein bisschen konservativer an, aber ich sag mal so, ein Farblook, den ich in der Realität nicht finde, aber den ich noch als noch für, das ist ja sehr subjektiv, den ich für akzeptabel halte und der für mich das Bild in gewisser Weise so ein bisschen veredelt. Mhm. Da bin ich durchaus offen. Also ich mag das, wenn die Farben so ein bisschen off sind, also im Verhältnis zur Realität. Aber klar, wenn der Anzug, wenn der aus Blau-Grün wird, würde ich das auch jetzt nicht gut heißen. Also das macht einfach keinen Sinn. Also außer man ist jetzt Grün-Fan zum Beispiel. Aber die meisten drehen ja das Grün sogar weg, raus.
Heutzutage, ja.
Heutzutage, genau. Also da ist übrigens, ich sag mal, mehr Mut zum Grün, ne?
Ja. Das mag ich bei Fair so. Der Fair Juristi, der hat noch schöne Grüntöne, finde ich. Mhm. Der verkauft jetzt auch Presets, ne? Ich habe da neulich mal reingeguckt in seine Presets.
Ja.
Muss man so fotografieren wie er. Dann funktionieren die. Für mich funktionieren die nicht.
Ja, ich hatte mal irgendwann, da gibt es auch bei YouTube oder Vimeo oder so, gibt es auch viele Videos von ihm oder einige Videos, wo er so ein bisschen sich über die Schulter schauen lässt bei seiner Postproduktion. Mhm. Die sind auch schon ein bisschen älter, aber tatsächlich ist es so, dass der macht deutlich mehr als ein Preset drüberlegen.
Ja, ja.
Der arbeitet auch sehr viel mit Verlaufsfiltern, Radialfilter. Ich glaube, der hat ein Foto, das habe ich mal in einem Video von ihm gesehen, der entwickelt ein Foto in Lightroom, exportiert das dann zu Alien Skin Exposure, macht aber nicht nur das Korn, sondern legt dann nochmal einen Film drüber. Also der entwickelt, sagen wir mal, mit einem Portra 160 und legt anschließend in einem anderen Programm nochmal ein Fuji 400 drauf, ja, oder so.
Aber ob er das heute noch macht, ist die Frage, ne?
Das weiß ich nicht. Die Videos sind schon ein bisschen älter. Ja. Ich wollte nur darauf hinaus. Ich glaube, bei ihm ist es mitnichten so, dass es sind keine One-Click-Lösungen.
Aber so einen Quatsch habe ich früher auch gemacht. Und ich erinnere mich an Yannick von Pauli Paula. Der hat mir auch mal erzählt, wie die vor 5, 6 Jahren noch ihre Bilder entwickelt haben. Das war auch, die mussten in Lightroom einen Kanal runterdrehen, um dann in Photoshop ihn wieder raufzudrehen. Und jedes Bild ging durch Lightroom und Photoshop. Und ich glaube, man wird dann auch mit dem Alter weiser oder mit der Zeit. Man fängt vielleicht crazy an und denkt, es geht nicht anders und ja. Am Ende interessiert es dann doch nicht mehr so sehr.
Okay, gut. Ja, es tut mir leid, hier wird gebohrt. Aber
nee, ist schön. Nein.
Na, ich frage mich, was das ist. Vielleicht wird geschliffen. Das ist, glaube ich, kein Bohren. Weil das wäre nämlich echt ein tiefes Loch, was da jetzt rein.
Naja. Egal.
Genau. Markus Schneeberger. Meine Frage. Was macht ihr, wenn es zappenduster, also nicht nur finster, sondern Dead End ist?
Schlafen gehen. Ja, also sprich ISO 7 Millionen und Blender 1.4 geht nicht mehr, dann blitzt man, oder?
Also, meine Herangehensweise als allererstes Blender auf. Also auf.
Pro-Tipp.
Pro-Tipp
mit Nils Hasenau.
Blende auf, bis nichts mehr geht. Also, ja. Blende 1.4. Mhm. Zweiter Tipp, mit der ISO hochgehen.
Jetzt wird's hart.
Also, ich mache auch bei 12.600 oder 12.800 mache ich auch Schluss. Aber das wären so die ersten beiden Sachen. Dann
es kommt auf die...
Ja, warte, lass mich doch mal zu Ende erzählen.
Welchen Teil des Tages sind wir?
Ist doch scheißegal, es kann ja, da komme ich doch gleich zu.
Okay.
Jetzt pass mal auf.
Ja, jetzt, ich passe.
Also, Blende 1.4, ISO 12.000 noch was. Dann tief einatmen, Luft anhalten, Belichtungszeit runter.
Stativ holen.
Belichtungszeit runter. Und dann wird es tendenziell ein überbelichtetes Bild sein, weil wer bei 1,4 mit einer 50stel Sekunde und 12.000 ISO, wer da auf einer Hochzeit, wo immer noch ein dunkles Bild hat, das geht nicht. Das geht nicht. Also dann wärst du in einem dieser sogenannten blinden Restaurants und alle Gäste hätten nur Beulen im Gesicht, weil sie schon gegen alle Wände gelaufen sind. Also das heißt, ich glaube, mit diesen beiden Maßnahmen, insbesondere Blende und ISO, da machst du in der letzten Bärenhöhle machst du da Licht mit
der Kamera. Ja, und man sollte sich eine Nikon kaufen, damit man in Lightroom noch zwei Blenden hochheben kann. Ja.
Nein, also davon abgesehen, ich habe mal einmal eine Hochzeit gehabt, das war im Hochsommer, bei schönstem Wetter. Und die Trauung war in einem, das war ein Kloster und das war in den Berg gebautes, von 1700 noch was, im Prinzip nur so ein Bogen. Also und da war eine Kerze drin an vorne am Altar. Ja. Also es war wirklich, das war die dunkelste Location, in der ich je war. Kein Fenster, null. Ja. Nur eine Kerze an. Aber es gab diese Kerze. Und natürlich, da muss man sich auch dann einfach mal die Realitäten anerkennen und sagen, okay, mit Gäste fotografieren ist hier halt mal nichts, weil die sitzen einfach nur im schwarzen Loch. Aber das Brautpaar, da kann man sich dann sozusagen seinen Weg in Richtung Licht suchen und dann fotografierst du einfach mal während der Zeremonie nur aus einer Richtung, weil die anderen Sachen funktionieren einfach
nicht. Folgende Situation. Hatte ich letztes Jahr Schloss Ulrichshusen, der Bräutigam hatte irgendwie seine Trommelgruppe da. Es waren irgendwie 20 Trommler und die haben draußen vor dem Schloss getrommelt um 23 Uhr oder sowas. Es war dunkel, es waren schnelle Bewegungen und genau, ohne Blitz wäre ich da baden gegangen.
Ja, so. Blitz ist natürlich noch das ideale Mittel der Wahl. Allerdings gibt es bei mir Blitz-No-Gos. Das heißt, wenn du in einer wirklich, wirklich dunklen Kirche bist.
Darum habe ich ja gefragt, welcher Teil des Tages.
Dann bleibt das eine wirklich, wirklich dunkle Kirche und da bringe ich auch kein Blitzlicht rein.
Ja.
Abends auf der Feier wird natürlich geblitzt, logisch. Ja. Aber in sensiblen Situationen, auch im Standesamt, würde mir tendenziell nicht einfallen, dass ich einen Blitz raushole.
Und trotz alledem ist die Situation, die ich gerade beschrieben habe, draußen schnelle Bewegungen unter dem freien Himmel, Blitzen ist eigentlich die unangenehmste, die ich kenne. Also ja, es sind aber die beschissensten Bilder.
Ich ziehe dann oben immer diese weiße Karte raus.
Ja. Wird ein bisschen besser, wird aber schön ist noch immer nicht, ne? Das wissen wir so. Ist ein hartes, kleines Licht.
Es werden Schwarz-Weiß-Bilder. Das weiß ich in dem Augenblick. Das weiß ich in dem Augenblick schon.
Ja. Wenn man das weiß, weiß man, was man gerade für eine Qualität an Bildern hat.
Ja, gut. Aber deswegen habe ich ja auch gesagt, einfach mal Realitäten anerkennen und.
Aber da wünsche ich mir dann den Assistenten, der die Softbox hinter mir hält. Ja. Na, das ist dann tatsächlich.
Hochzeitsfotografie ist kein Wunschkonzert.
Ah. Tipps mit Herrn Hasenau. Es geht weiter. Blende aufmachen und ihr wisst schon.
Candice Browner. Nee, B-R-O-W-N-E-R.
Browner.
Was macht ihr bezüglich Kundenakquise? So, habt ihr noch eine Stunde Zeit?
Oh, so viel? erster Tipp ist messen. Woher kommen denn überhaupt die Anfragen? Das ist, finde ich, immer, gibt diesen bescheuerten Satz irgendwie, was man verbessern will.
Wie war es denn jetzt bei dir, Manuel, letztes Wochenende Hochzeitsmesse? Wie viele Hochzeiten hast du vertickt?
Das habe ich keine Ahnung. Aber müsste man mal machen. Nein, aber ich frage tatsächlich, und das ist bei mir wirklich wichtig, bei jeder E-Mail frage ich ab, woher kommt wer? Also woher kommt die Anfrage?
Ja, mache ich auch.
Und daher kann ich das bei mir relativ easy sagen.
Mhm.
Also, soll ich?
Ja, mach mal bitte.
Also,
bei dir steht doch immer Empfehlung von Nils Hasenau. Unten in
Empfehlungen sind tatsächlich, also ist dreigeteilt. Einmal sind es Weiterempfehlungen von alten Hochzeiten, das ist praktisch die Hälfte bei mir. Und die andere Hälfte sind Empfehlungen von anderen Fotografen, also Doppelbuchungen im Prinzip. Netzwerke wie die Bildpoeten zum Beispiel.
Mhm.
Und das war es bei mir.
Ja, bei mir, ich habe noch 15% steht Google.
Ja.
Die zu 100% nichts werden. Also diese Hochzeiten.
Ja. Ich weiß immer nicht, was die Leute googeln. Googeln die dein Bildpoeten oder googeln die? Das ist immer, ich traue den Leuten das irgendwie nicht zu wissen, was eine Google-Suche ist.
Ja, nee.
Also ich bin auf Google, dann müssen die nach anderen Sachen suchen als nach meinen Keywords oder relevanten Keywords?
Naja, also es gibt ja so Google-Regeln, also wenn du nicht irgendwie auf Seite 1 bist oder in den Top 20, also deine Chancen steigen ja schon, glaube ich, ab Rang 4 auf Seite 1, glaube ich, kannst du schon ausrechnen, wie sehr deine Chancen fallen, nach normalen Marketing-Richtlinien. Ich glaube, dass es bei Hochzeitsfotografen ein bisschen anders tickt, weil sich insbesondere die Bräute doch mehr Zeit nehmen für ihre Research-Arbeiten. Das heißt, die gehen tatsächlich mal auf Seite 3 und 4. Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du schon gefunden wirst. Vielleicht nicht so häufig wie andere, aber dass du jetzt vollkommen unsichtbar bist, das glaube ich nicht.
Als ich das letzte Mal geguckt habe, war ich unter Hochzeitsfotograf Berlin und das ist, glaube ich, das einzig relevante Keyword zwischen 60 und 80.
Naja, das ist doch
das Seite. Das ist sechste, achte Seite.
Ja, dort macht sich die ein oder andere Braut, macht sich die.
Ja, ich glaube das nicht. Aber ja. Aber Netzwerken ist für mich das A und O. Gute Arbeit machen und Netzwerken, das funktioniert für mich einwandfrei.
Danke. Das war so laut. Du hast du Briefe gefaltet oder bastelst du? Achso, okay. Ja, ich habe da jetzt auch keine klare Strategie eigentlich. Also ich lebe auch von Empfehlungen. Mhm. Ich versuche einfach nett zu sein zu den Leuten. Insbesondere wenn ich was höre, dass irgendwas mit einer Hochzeit ist, bringe ich mich ins Spiel. Also erwähne einfach mal, dass ich das ja mache. Mhm. Aber ich habe kein Geld in AdWords. Ich mache keine Facebook-Anzeigen. Ich gebe nicht aktiv Geld aus für Werbung. Mhm. So, ich mache das wirklich über Mundpropaganda und über.
Ich glaube, Messe funktioniert.
Funktioniert auf jeden Fall.
Kann ich mir wirklich vorstellen.
Das funktioniert auf jeden Fall. Da bin ich auch hundertprozentig von überzeugt. Ja. Dass Messe funktioniert. Ja. Man muss sich halt nur der Messe stellen. Also da muss man durch.
Ja. Und es gibt diese Tipps, die Marco ja auch schon mal rausgehauen hat, ne, dass man am Hochzeitstag selber noch Bilder zeigt, um da an der Hochzeit extrem Marketing zu betreiben bei anderen Gästen beispielsweise. Das passt nicht zu meinem Workflow und darum mache ich es nicht. Aber wenn sich das jemand zutraut, ist es, glaube ich, nicht verkehrt. So ein iPad zum Dessert mal mitreichen.
Genau.
Oder das Dessert auf dem iPad.
Ansonsten, was ich glaube, du hast es mit dem Bildpoeten angesprochen, wenn sich mehrere Leute aus einem Ort, die sich grün sind, wenn die ein kleines Netzwerk aufbauen, drei Personen aufwerten, sagen wir mal 3 bis 10 oder 3 bis 10 Personen, das kann wahnsinnig effektiv werden.
Ja.
Also ich meine, der Marc, wir haben ja auch noch dieses mini kleine Netzwerk der Berlin Wedding Artists, der sogenannten. Mhm. Das hat Marc Mattingly ins Leben gerufen und ich habe mir die Geschichte angehört, wie es da zustande gekommen ist. Der hatte, glaube ich, keinen oder kaum Kontakt zu anderen Hochzeitsfotografen und der hat einfach gegoogelt, wer fotografiert in Berlin, hat die Leute, wo er dachte, die könnten mir sympathisch sein und hat die angerufen. Mhm. Und also jetzt sind wir alle sehr, sehr dicke miteinander, treffen uns wirklich regelmäßig. Als Marc das ins Leben gerufen hat, kannten sich alle nicht untereinander groß, ne? Sondern ja. der hat den Telefonhörer in die Hand genommen, hat gesagt, hallo, mein Name ist Marc Mettingi, ich bin auch Hochzeitsfotograf in Berlin, darf ich dich mal kennenlernen?
Genau, danach hat er die Website gemacht, die ist tippitoppi. Und ja. Schon läuft die Nummer.
Und ich glaube auch übers Wednet, also diese Wedding Artist, hast du doch auch schon Jobs bekommen damals. Also
ja, definitiv. Das Wednet mit T.
Ja, das Wednet mit
D.
Ist ja auch egal. So, wollen wir noch mal kurz...
Ja, komm, wir hören noch mal
rein. Wir haben noch was zum Hören.
Ist das aufregend.
Pass mal auf.
Geht schon los?
So, nee, geht noch nicht los. Ich muss erst mal wieder... Der Computer schläft schon wieder. Jetzt weiß ich nicht mehr. Hör mal hier rein.
Hallo Manuel und Nils. Mir sind 3 Fragen eingefallen, nachdem ihr dazu aufgerufen habt, euch welche zu schicken. Erstens, darf man über euren Podcast auch Grüße verschicken?
Nein.
Zweitens, habt ihr vor, vom Keep It Real irgendwelche Sachen zu veröffentlichen, in Videoform oder Audioform?
Vielleicht. Das
soll ja ziemlich amazing gewesen sein. Und ich war leider nicht da und hätte so großes Interesse daran, mir so eine Aufnahme anzugucken oder anzuhören. Drittens, wie handhabt ihr das mit Paketen, die euren Brautpaaren anbietet? Habt ihr da Sachen drin, die man zwangsläufig mit bucht, wenn man euch bucht? Sowas wie die Fotobox, weil das so großen Spaß macht, die aufzubauen und man damit nie Probleme hat. Sagt Manuel dann, die will ich immer dabei haben, deswegen kann man mich nicht ohne buchen. Oder sagt Nils sowas wie, wenn man mich mehr als 10 Stunden an einem Samstag bucht, dann kriegt ihr auf jeden Fall auch ein Album mit. Und das preise ich mit ein. Ihr könnt es aber auch nicht abbestellen, auch wenn ihr das gar nicht haben wollt, weil mir das so wichtig ist, dass man später was in der Hand hat, was man auch wirklich anfassen kann und wo man sich dann auch beim Durchblättern dran erinnern kann. Zudem hat das natürlich den Vorteil, dass man da die Reihenfolge nicht durcheinander bringen kann oder sowas. Da würde mich eure Meinung zu interessieren. Haut rein! Und ich würde natürlich gerne noch Grüße loswerden an meinen Hamster, meine Katze, meinen Hund, meinen Vogel und alle, die mich kennen.
Okay, reicht jetzt, ne? Ja. Gut. Alle Fragen hat er selber beantwortet, müssen wir nichts hinzufügen. Also Grüßen ist nicht erlaubt. Gut, hat er trotzdem gemacht, haben wir abgehakt. Das zweite ist...
Keep it real, es wird keine Videos geben.
Keep it real, haben wir schon beantwortet, die Frage, richtig. Und das dritte war, du gibst, glaube ich, teilweise eine Fotobooth. Ist bei dir mit im Paket drin? Ist das nach wie vor so?
Ich habe 3 Pakete. Das erste ist total rudimentär. Das ist noch nicht mal ein USB-Stick. Den habe ich jetzt dieses Jahr rausgekürzt. Das zweite ist irgendwie mit Album und USB. Und das No-Brainer-Paket, mein größtes Paket, ist auch mit Fotobox noch das Große. Aber ich bin da nicht so stringent. Also man kann bei mir auch irgendwie, wenn man sagt, man will das No-Brainer, das ist irgendwie 14 Stunden oder so. Und jemand sagt, empfehlen irgendwie 200 Euro zum Glück, dann sage ich, na super, dann komme ich ohne Fotobox. Also ich benutze es auch als Schwungmasse.
Hm, ja.
Und dasselbe mache ich mit dem Album auch. Also würde wenn ich könnte auch ein Album streichen, hätte ich keine Schmerzen mit.
Achso, nee, das mache ich nicht. Also
da freue ich mich mindestens genauso wie Fotobox zu streichen.
Es ist exakt richtig, wie es hier gerade gesagt wurde. Ab 10 Stunden ist bei mir ein Album mit dabei. Mhm. Das ist aber nicht verhandelbar, sondern das ist ein Album, das mache ich, das schenke ich, das geht raus. Das kann man jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht mit einem Wert beziffern, den man rausrechnen kann, um dann dieses 10-Stunden-Paket günstiger zu machen. Also, ja.
So. Ich freue mich total, wenn jemand sagt, dass er die 200 Euro oder je nach Tageslaune, welchen Preis ich da nehme, wenn ich mir das sparen kann, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Ja. Am liebsten würde ich das kleinste Paket immer verkaufen, wo ich nur die Bilder in eine Galerie lade, eine E-Mail raus und fertig. Ich bin da nicht sehr romantisch veranlagt.
Ich habe auch 3 Pakete. Eins, das ist komplett blank, 8 Stunden Fotografie, nichts anderes. Ich habe ein mittleres mit 10 Stunden und einem Buch. Und ich habe einmal all in, das heißt, ich fotografiere auf Wunsch das Get-Together am Vortag, man kriegt ein Buch dazu, ich mache keine konkrete Stundenbegrenzung des Tages, das heißt, ich sage, ich fotografiere alles, was ich denke, was wichtig ist. So, das ist einfach so, ja, wirklich, das ist einmal all in und ich kann nicht mal sagen, welches Paket ich am liebsten verkaufe, weil mir alle 3 sehr lieb sind. Das ganz kleine, 8 Stunden mit nichts dabei, ist halt, weißt du, das sitzt du auf einer Arschbacke ab den Tag. Mhm. 8 Stunden. So, kein Buch machen, kein Fotobooth-Stress, kein
super,
nix. Ne? Super. Ja. Das mittlere Paket, schon schlachteurer. 10 Stunden kann ich auch gut vertragen. Also, ist auch ein akzeptabler Arbeitstag und verkaufe ich also auch gerne. Und das All-In ist einfach ein, sagen wir mal, finanziell sehr lukrativ für mich. Also es lohnt sich, weil ich da einfach, ich musste viel Arbeit reinstecken, aber kriege natürlich dann auch viel Geld raus.
Und das ist richtig im Eimer.
Du bist
An das Wochenende kannst du einen Haken machen.
Aber dafür ist es einfach, ist es wirtschaftlich einfach.
Ja. Ich habe das auf gut, 14 Stunden begrenzt. Also, dass die mich dann,
weiß ich nicht. Da bin ich nicht pingelig. Also wenn das dann, also es passiert einmal in 2 Jahren, dass das aus welchen Gründen auch immer dazu kommt, dass ich 17 Stunden fotografieren muss. Das passiert einmal in 2 oder 3 Jahren. Alle anderen, das pendelt sich immer so zwischen 12 und 14 Stunden ein. Mhm. Und wenn es mal 15 werden, dann bin ich der Letzte, der da irgendwas zu sagt.
Genau. 15 würden mich auch nicht stören. 17 hatte ich in meinem Leben noch nie. Kann mich nicht erinnern.
Ich hatte schon einmal 17. Ja. Ja, das war aber noch zu diesen absurden da war ich einfach auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Da habe ich mir wieder, weißt du, habe ich mich wieder kleinschlagen lassen mit dieser bescheuerten Fotobooth, wo dir dann zum Feierabend nachts um 12:30 erklärt wird, nee, nee, die muss noch bleiben. Ach so, nee, nee, die muss heute Nacht abgebaut werden, weil morgen früh kannst du nicht mehr in die Location rein. Und nee, 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 jetzt sind wir alle so gut drauf und die muss aber bleiben. So. Ja, und dann sitzt du da bis morgens um 4 oder so. Also, aber das, solche Sachen, das, die passieren mir einmal, das passiert mir kein zweites Mal. Ja. Ja, also de facto ist es ja so, dass ich habe gar kein, ich biete die Fotobooth gar nicht mehr an. Na, hier, Fotobooth. Die ja nichts mit zu tun haben. So, haben wir hier jetzt noch ein, wer ist, ach hier, guck, ja, da haben wir. Pass auf. Jens Ahner.
Kenn ich nicht.
Auch wenn es alle real und ungestellt halten wollen. Manchmal kommt man nicht umhin, beim Brautpaar-Shooting etwas einzugreifen. Von Manu weiß ich, dass er sich unter anderem mit einem einschlägigen Buch, Perfektes Posing, weitergebildet hat, was Körperhaltung und das Zusammenspiel anatomischer Komponenten angeht. Auch um konkrete Hinweise zur Haltung, Hinweise zur Haltung geben zu können. Wie machst du das, Nils, wenn beispielsweise der feine Herr Bräutigam beim Shooting wie ein Schlacks vor seiner Frau steht und mit ihr nichts anzufangen weiß, oder mit ihr nichts anzufangen weiß, also mit seiner Frau, und dann in Klammern außer anbrüllen, dass er endlich mal richtig rangehen soll.
Ja, genau so, oder? Jeder, der dich kennt, weiß es.
Ich grüße außerdem Marc, meine Mama, die das alles ermöglicht hat, das ganze Bobcast-Team und wünsche mir Roger Whittaker mit Wenn aus Liebe leben wird. Ja. Dankeschön, besonders für den Musikwunsch. Den möchte ich gleich auch noch dir erfüllen. Aber zunächst mal zu, was hatten wir jetzt hier? Ach so, genau. Die, das ja unter, also du gibst Posing-Anweisungen und das unter dem Stichwort Keep it real. Das, also ich sag mal so, Jens ist eine Korinthe gerade.
Ja, ja, total.
Jens ist eine Korinthe.
Wir können auch noch mal über Kunst sprechen.
Haarspalter.
Kunst und Dienstleister. Egal. Ich habe dieses Buch gelesen, ist Jahre her. Ist ein gutes Buch, sehr zu empfehlen. Wie heißt der Typ, der Südamerikaner,
glaube ich? Das, ach, warte mal, das nennt sich Picture Perfect Posing, glaube ich.
Ja. Aber wie heißt denn dieser Autor?
Perfektes Posing mit System ist bei uns aber in den Empfehlungen verlinkt.
Sehr gut.
Nein, ich... Ich guck gleich nach.
Ist auch egal. Dieses Buch hilft weiter, wenn man es nicht total stringent, glaube ich, anwendet, weil dann wird es auch eine sehr steife Nummer. Also es hilft einfach, sich damit zu beschäftigen, weil tatsächlich ganz oft die Bräutigamer, aber auch viele Bräute seltsame Körperhaltung haben. Und mir ist es tatsächlich wichtig, dass ich dann zumindest denen sage, ein bisschen worauf sie achten sollen, weil es man kennt es selber. Wenn man eine bessere Körperhaltung beim Foto hat, man wird es auf dem Bild nicht sehen, aber es wird besser wirken. Und sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist auf jeden Fall sinnvoll, wie viel man dann später beim Shooting da wieder zulässt und rauslässt. Also ich fange immer mit einer Position an und aus dieser Position können die beiden sich aber auch bewegen und ich mache Bilder in der Bewegung und damit wird es dann auch wieder natürlich. Und du schreist an, das weiß ich.
Genau, also bevor das Shooting losgeht, gehe ich immer kurz zum Bräutigam und sage, was bist du heute, Bräutigam oder Waschlappen? Wenn er mit Bräutigam antwortet, machen wir kurz Ghetto-Faust und dann geht das los.
Ja.
Ja, und dann ist schon mal die Richtung, ist das schon mal gesetzt.
Genau.
Und wenn er dann immer noch da mit dem Buckel und krumm steht und so, dann schreie ich einfach mal.
Aber zum Beispiel, ich korrigiere immer Hände, also weil ein Bräutigam irgendwie 92% aller Bräutigame lassen beide Hände einfach gerne an der Seite runterfallen und dann schreie ich halt rüber, Hände mindestens in die Tasche oder fass sie an oder
ja.
Sowas, ne?
Ja, du, aber natürlich wird ein bisschen beim Shooting wird nachinszeniert ein bisschen.
Ja, korrigiert. Es ist für mich auch nicht korrigiert. Es ist nicht mehr die Reportage. Also ich unterscheide da auch. Das ist das eine, wenn man das Thema der letzten Sendung nochmal aufgreift, ist das eine wirklich die Reportage und das andere ist dann tatsächlich vielleicht ein bisschen die Kür oder, wenn ich mich aus dem Fenster lehnen sollte, die Kunst.
Okay. Die alte Korinthe. Extra. Oh, hat er sich gewünscht, ne?
Roger.
Ich hab das rausgesucht hier.
super.
Für irgendwas müssen unsere Podcast-GEMA-Gebühren ja gut sein, dass wir auch mal, dass hier auch mal ein bisschen Stimmung in die Bude reinkommt.
Herr Jens hat einen super Geschmack.
Ja, wenn aus jeder Liebe, doch, nee, Gefühl, doch, wenn aus Liebe leben wird.
Doch dann dreht der Wind. Der hat so einen Hinkefuß, ne? Der musste mal auf dem Hocker sitzen, glaube ich, der Roger Whittaker.
Entschuldigung, ich drehe das mal ganz kurz ein bisschen runter hier, was?
Roger Whittaker, da hat er immer so einen Hinkefuß, darum hat er immer vom Hocker gesungen.
Ja, das ist ein Südafrikaner, ne? Glaube ich, der aus Südafrika kommt, der meine ich.
Ist das nicht Howie aus Südafrika?
Oh, also Geschmack hat er, der Jens, das kann man nicht, das kann man nicht anders sagen. Das gefällt mir
ich dachte,
gut.
Roger Whittaker wäre Schotte.
Ach, oder ist der Schotte?
Howie ist doch Südafrikaner,
oder? Der ist Südafrikaner. Oh, soll ich mal einen kleinen einen Howie reinhauen hier?
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mach mal den Schrott hier aus. Das ist ja.
Mir fällt gerade auf, dass wir eine sehr. Wir sind eine sehr musiklastige Sendung heute, ne?
Ja, wir klatschen auf die 1 und auf die 3.
Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Nein, also ich gucke mal, ich glaube, wir haben hier, hallo lieber Nils, ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet.
Richtig beantwortet?
Na, das weiß ich nicht, aber wir haben zumindest alle Fragen beantwortet, ja.
Sehr gut, ja.
Ach so, nein, aber ich wollte, weil das hier mehrmals durchkam, ich möchte noch auf ein anderes Thema eingehen, und zwar auf Keep It Real. Und zwar jetzt nicht auf Videos oder Podcast-Mitschnitt oder sonst was, sondern auf den Namen Keep It Real und was dahinter steht. Weil das kam jetzt mehrmals durch. Die Korinthe Jens hat jetzt gerade gesagt, ihr inszeniert doch beim Brautpaar-Shooting. Wer anders hat gesagt, ist das denn so real, wenn der blaue Anzug plötzlich grün wird? Und ja,
wir hätten die Scheiße anders nennen sollen.
No Bullshit.
No Bullshit wäre vielleicht deutlich besser also gewesen.
Man darf das natürlich alles nicht so eng sehen. Keep It Real bedeutet für mich nicht, habe ich das nicht vielleicht schon mal sogar im Podcast gesagt?
Glaube ich nicht, nein, ja. Niemals.
Für mich bedeutet Keep It Real nicht, dass alles zu 100% so sein muss, wie es stattgefunden hat, als wenn ich nicht da wäre, weil diesen Zustand kann ich überhaupt nicht herstellen, weil ich bin ja anwesend. Das kann ich nicht rückgängig machen. Mhm. So, aber Keep It Real ist eine Geisteshaltung. Für mich ganz persönlich. Das heißt, ich möchte es authentisch haben, ich möchte es aber auch schön haben. Ich fotografiere ja auch im Kundenauftrag. Und das ist einfach, ich möchte die künstlichen Aspekte und die Einflussnahme möchte ich einfach auf ein Minimum reduzieren oder auf das, was ich für ethisch vertretbar halte. Ja. Nein, ethisch vertretbar ist auch komplett durchsinn ist natürlich ethisch vertretbar. Es geht um eine Hochzeit, hier geht es nicht um Ethik. Aber ja, das ist, man darf das natürlich alles nicht so wörtlich nehmen. Das ist Quatsch, das funktioniert auch nicht. Wer übrigens, ja, doch, jetzt muss ich doch noch mal kurz zu dieser Aufzeichnung kommen. Ich finde, dass Marco Schwarz, dass der diesen Keep It Real Gedanken in seinem Vortrag am besten dargestellt hat.
Hm. Ja, also du kommst hier mit einer Wertung gleich, ja?
Nein. Ich habe nicht gesagt, dass er den besten Vortrag hat. Ich habe gesagt, dass er hat seinen Vortrag. Da zog sich dieser Keep It Real Gedanke durch. Mhm. Also er hat das wunderbar beschrieben und erklärt, was das für ihn bedeutet. Und dem gibt's eigentlich nicht viel hinzuzufügen.
Ja. Mir persönlich geht's darum, dass ich ganz oft finde, war früher noch viel, viel schlimmer, dass Hochzeiten unerträglich cheesy sind. Und durch gestellte Momente und wenn wir irgendwie hier nochmal die Schuhe ins Regal stellen und da mit der Hose fotografieren und dann die Braut nochmal so hinstellen und nochmal, wird die Nummer einfach immer kitschiger und immer unerträglicher für mich. Und darum stehe ich unfassbar, und das ist wahnsinnig subjektiv, auf echte Momente, die vielleicht ein bisschen mehr zum Lachen sind, die oder zum Weinen auch, und nicht diese falschen gestellten Sachen. Aber das ist eine sehr subjektive Kiste. Also ich finde es auch legitim, wenn Leute sagen, ich will's kitschig. Und das ist eine kitschige Sache und wir finden es schön. Es gibt so Menschen und es ist auch in Ordnung. Ich mag es nicht. Ich finde es gerade bei den Momenten total wichtig, dass es authentisch ist. Mhm. Was sagst du jetzt?
Schön zusammengefasst.
Das ist so fragend angeguckt.
Ich habe was anderes. Ich habe eine Nachricht bekommen, eine Facebook-Nachricht von einem Hörer. Mhm. Und der hat mich gefragt, du Nils, du hast in der letzten Sendung bei Kunstdienstleistung, hast du über einen Kölner Kunstmaler, Maler gesprochen, mhm. von dem du Bilder hast.
Ja.
Ist das vielleicht Wolfgang Lösche? Die Beschreibung passt da auf den. Mhm. Und ich so, jupp, das ist Wolfgang Lösche. Verrückt, ne? Der hat auch mehrere Lösches bei sich hängen.
Kleine Welt.
Kleine Welt, aber wirklich.
Dann ist der Lösche günstig oder? Ja. Ich habe gerade Geschenke bekommen, dafür wollte ich mich nochmal bedanken von Probis.
Ja.
Ein Geschenk fürs Keep It Real, glaube ich, so als
Genau.
Und von Boris Mehl habe ich ein Thermomix-Kochbuch bekommen.
Ja, viel Spaß damit. Hast du schon mal reingeguckt? Sind gute Rezepte drin?
Keine Ahnung. Vielen Dank, Boris. Ich habe doch jetzt den Kokido, wie Nils so schön sagt. Da sind doch alle Bücher drin, oder? Ich gucke mir das Buch sehr gerne an. Also vielen Dank. Ich bin gerührt. Ist ja auch bald Weihnachten, finde ich, kann man uns auch mal beschenken.
Ja, natürlich. Letztes Jahr haben wir eine Flasche Wein bekommen. Rotwein, ich noch ganz genau.
Eine Flasche Wein mit zwei Strohhalmen.
Ja, und mein Riesenglück ist, dass du keinen Rotwein trinkst.
Das stimmt. Wobei jetzt nach dem Jahr mit dem Bildpoeten?
Ja, Rosé. Also du hast dich jetzt maximal zu Rosé vorgearbeitet. Rosé ist übrigens nicht, wenn man Weißwein mit Rotwein mischt. Ne? Nur mal für dich kurz, nicht, dass du da mal auf falsche Gedanken kommst.
Ich habe sogar eine Flasche Wein gekauft. Auf unser Kinter. Wobei, das ist so ein Dessertwein, ne? Das würdest du gar nicht als Wein bezeichnen. Ja, nee, aber der war echt lecker.
Ja, nee, mit Dessertwein kann ich leider nicht so viel anfangen. Ja,
dann kriegst du nichts ab.
Ja. Ich wollte noch was anderes. Wollte ich noch was anderes erzählen? Ach so, ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf die letzte Sendung zurückschauen.
Och, nee.
Ich habe meine Meinung. Nein, ich habe sie natürlich nicht geändert. Mir ist nur aufgefallen, es gab ja in der Bobcast-Gruppe
ein, zwei
hitzige Diskussionen.
Ja.
Ich habe es zur Kenntnis genommen. Hätte mir eigentlich auch klar sein müssen.
Ich hatte drauf gehofft.
Mir ist es nur, weißt du, ich habe meine Beobachtung gemacht. Jetzt das Problem ist, wenn man Sachen sagt und die werden aufgezeichnet im Podcast, mhm. da wirst du ja ein Jahr später teilweise noch drauf angesprochen.
Zurückspulen,
du hast damals gesagt, das ist so und so und das ist so und so und das gilt dann für alle Ewigkeiten.
Wir haben eine Frage vergessen. Guck mal, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es gibt noch eine Frage.
Okay, gut. Worauf ich hinaus möchte ist, dass falls der Eindruck entstanden ist,
ja.
Dass ich es scheiße finde, wenn sich jemand Künstler nennt oder meint, Kunst zu machen oder tatsächlich Kunst macht, dass ich das kacke finde in der Hochzeitsfotografie, das ist mitnichten so. Sondern ich sage, ich glaube, dass es keine Kunst ist, insbesondere auch das, was ich mache. Ansonsten darf sich jeder das nennen, was er möchte, da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Nur weil ich den Eindruck hatte, dass es vielleicht jemand in den falschen Hals bekommen hat.
Ja.
Also ich glaube, dass wir von Kunst noch ein bisschen entfernt sind. Soweit ist das alles noch nicht. Aber wer trotzdem gerne Kunst machen möchte und das von sich behauptet, das ist.
Ich will mich zu dem Thema nicht mehr äußern.
Okay, gut, ich auch nicht. Was hattest du denn jetzt noch? Was anderes sagen. Mir fällt jetzt noch was ein. Das möchte ich auch noch mal drauf. Möchte auch noch mal kurz auf die Gruppe, auf die nackt und unzensiert Gruppe zurück.
Die ist zu groß geworden, habe ich gehört. Die ist zu groß.
Nein, die ist nicht zu groß.
Doch,
die ist nicht zu groß. Nein, die ist nicht. Aber ich habe auch da eine interessante Beobachtung gemacht. Ich glaube, dass unser etwas kontroverses Thema genau in eine Periode gefallen ist.
Winterloch.
Nein, es gibt in der Bobcast-Gruppe es gibt dort Zyklen, sich wiederholende Perioden und zwar ungefähr alle zwei Monate fliegen da einmal so richtig die Fetzen, meistens in einem Beitrag, manchmal, das artet dann auch manchmal auf zwei Beiträge auf, obwohl so richtig Fetzen nicht mehr, es gibt andere Gruppen, da geht das noch ein bisschen, ist der Ton noch ein bisschen schärfer, aber es wird, sagen wir mal, es wird diskutiert.
Ja.
So, und dann ist ziemlich genau zwei Monate wieder Ruhe und dann wird allen langweilig, glaube ich, und dann wird nochmal was losgetreten und ich persönlich kann damit wunderbar leben. Ich bin nicht der Meinung, dass die Gruppe zu groß ist, ich bin nicht der Meinung, dass wir zum Beispiel da jetzt irgendwie viel administrieren müssen, Also ich schaue mir alles an und wenn jetzt wirklich irgendwas komplett, wir haben ja auch schon mal Sachen gelöscht. Mhm. Aber
Beiträge von mir vorzugsweise.
So ein bisschen Reibung muss aber auch sein. Und ich glaube, das brauchen auch alle wirklich einmal, dass man sich alle.
Wir können aber auch probieren, den Zyklus ein bisschen zu beschleunigen. Ne? Wir können jetzt wirklich auch zwei, drei interessante Themen auch nochmal anreißen. Was
könnten wir, wollen wir nächste Woche?
Ich habe das schon vorgeschlagen, das mit den Crop-Sensoren, dass das eigentlich totaler Schrott ist.
Was wollten wir nächste Woche jetzt besprechen? Warum man als mit Crop-Sensor kein richtiger Hochzeitsfotograf ist?
Genau, also hier die Fuji-Konsorten und so, das sieht man. Aber ich habe hier noch eine Frage von Andreas Christiansen Fotografie. Hallo, ihr zwei. Habt ihr euch mal eure ersten 3 bis 4 Folgen nochmal angehört, in denen ihr den Hochzeitstag und eure Art zu arbeiten beschrieben habt? Macht ihr seitdem etwas anders und sagt ihr rückblickend, das ging ja mal gar nicht?
Ja, sage ich.
Ja, fangen wir an, vielleicht.
Also was ich definitiv anders mache, ist ich habe damals den von dir viel belächelten großen X300 Love Pro Trolley beschrieben. Ja. Den benutze ich nicht mehr und da sind auch keine 12 Objektive mehr drin.
Du hast jetzt eine andere Tasche für die 12 Objektive.
Nein, ich fahre mittlerweile mit wirklich kleinem Besteck zu Hochzeiten und gönne mir diesen Luxus der großen Auswahl und der Vielfalt nicht mehr. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass das falsch ist, wenn man das macht. Ich habe das früher gemacht und es hatte auch seine Berechtigung und es hat auch zu guten Ergebnissen geführt. Es ist mir aber jetzt zu anstrengend geworden und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt wirklich mit einem oder mit 2 Objektiven unterwegs bin, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber ich bin dann mehr im Moment. Mhm. Ich muss jetzt nicht, ich habe nicht mehr den Anspruch für jedes Foto, das perfekte Objektiv zu benutzen, sondern ich möchte einfach, ich kann mich besser in Situationen einfühlen und kann diese auch besser festhalten, wenn ich da einfach ein bisschen limitierter bin und ich meine Energie in was anderes, ich lege jetzt meine Energie mehr ins Foto als in die Schrauberei. Mhm. Umständlich formuliert jetzt. Aber.
Also vom Setup mache ich im Prinzip alles noch genauso wie vor 3, 4 Jahren. Wie alt ist die erste Geschichte? 2 Jahre, egal. Allerdings habe ich in diesem Jahr gemerkt, dass ich dass ich immer dieselben Abläufe habe bei einer Hochzeit. Was eigentlich toll ist, weil ich ganz genau, mir passieren keine Überraschungen mehr. Ich weiß ganz genau, das machst du mit dem Objektiv. Hier musst du dastehen, da musst du dastehen, um wirklich praktisch immer ein Niveau zu halten. Und das ist gut und schlecht. Gut, du kannst wirklich garantieren, dass du alles bekommst. Schlecht, dir wird unfassbar langweilig und es ist wirklich tröge. Und das habe ich probiert aufzubrechen. Ich habe wirklich probiert, andere Wege zu finden, die genauso gut funktionieren, aber vielleicht auch erstmal ein Risiko bürgen und seitdem macht's mir tatsächlich wieder viel mehr Spaß. Und dasselbe mache ich oder probiere ich jetzt auch in meinem Blogpost zu machen. Also früher war mir das Wichtigste, ein vernünftiges Storytelling zu machen auf dem Blog und das finde ich, das langweilt mich zunehmend, dass ich irgendwie mit weißt du, nicht jeder Regisseur erzählt die Geschichte gleich. Warum muss ich mit einem Landschaftsbild einsteigen, um den Tag zu erzählen, was ich früher immer gepredigt habe?
Pass auf, ja, aber
ich kann auch die Geschichte hinten anfangen und einen Bogen nach vorne schlagen. Es ist einfach nur eine andere Art, die Geschichte zu erzählen. Aber die muss nicht schlechter sein.
Aber das schlägt wieder genau in die Kerbe, die ich vorhin gesagt habe, genannt habe. Wir haben das ja einmal gesagt. Das ist nicht allgemeingültig und das ist auch nicht gültig für alle Zeiten. Und natürlich gibt es immer einen Weg links und einen Weg rechts
daneben. Aber ich hab's lange gepredigt. Ich hab's auch wirklich immer gesagt, Kinder.
Ich würde es auch weiter predigen, weil es macht ja auch Sinn. Wenn du das so machst, machst du es auf keinen Fall falsch.
Aber die chronologische Erzählung eines Tages ist auch die simpelste, ne?
Ja, aber es ist, ja, genau.
Und man kann es auch wirklich ein bisschen cleverer machen.
Ja.
Oder spannender.
Anders. Natürlich. Aber das ist ja, guck mal, das ist doch immer so. Du, am Anfang hast du erstmal irgendwie einen wilden Wust, du bastelst die Bilder einfach so zusammen, wie du gerade so denkst, so keine Ahnung. Und dann kommt da irgendwas bei raus, weil du hast das vielleicht erst 2, 3 Mal gemacht. Das ist einfach, Storytelling-mäßig ist das einfach für den Arsch.
Ja.
So. Dann machst du das sozusagen nach Lehrbuch, nach Schulbuch, Landschaftsfotos, paar Details in die Story einführen, hier, tak, 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 tak. Und dann ist das schon mal alles super. Mhm. So, und dann, wenn du das alles beherrschst, dann kannst du anfangen, breche die Regeln erst, wenn du sie kennst. Mhm. So, es gibt doch so diese, aber das, was du sozusagen lange gemacht hast, dieses, sagen wir mal, dieses schulbuchartige Storytelling, das wird er aber auch noch heute nutzen, weil du kannst das erst wieder anders machen, weil du weißt auch, du merkst dann vielleicht auch mit deinen, wenn du dann die Regeln brichst, wann du wieder zurückkommen musst, um vielleicht Leute wieder abzuholen, um die nicht zu verlieren. Das hat man ja alles unterbewusst auch im Kopf. Also
vielleicht, ja.
Von daher, ja. Wie gesagt, das ist, was wir gesagt haben, glaube ich, ist alles richtig, ist auch wichtig und das ist auch gut. Mhm. Aber es ist natürlich, da geht noch mehr.
Ja. Ja, ich habe für mich halt gemerkt, dass es wahnsinnig Spaß macht, Regeln zu brechen, die man sich selber irgendwann mal aufoktroyiert hat. Und an dem Punkt bin ich gerade und da freue ich mich in der nächsten Saison noch viel mehr drauf, dass ich da einfach.
Also wir haben einige schiefe Bilder von dir zu erwarten.
Schiefe nicht alle Regeln. Nicht alle Regeln. In Sachen Bildkomposition bin ich immer noch ein ziemlicher Nazi. Darf ich das so sagen?
Unflexibel. Oh
Gott, ja, da bin ich wirklich. Boah. Schrecklich, ja. Schrecklich. Ich habe ja auch noch eine Nachricht, auf die ich jetzt nicht zugreifen kann. Hast du die vorgelesen von Lena Moretti oder hast du die?
Lena Moretti, ist das eine E-Mail oder?
Das ist eine E-Mail, ja. Aber da ist ein Link drin, auf den ich jetzt nicht zugreifen kann.
Ach, ich glaube, die haben wir aber schon beantwortet, die Frage. Also zwar nicht ihre, aber eine vergleichbare.
Ich glaube, es ging um diese Hochzeitskonferenz im Oktober, glaube ich.
Ja, sie war nicht da und würde gerne ein Video sehen, lass mich raten.
Es ist potenziell möglich, dass es diese Frage ist. Die können wir aber auch noch beantworten, wenn du die Zeit hast.
Ja.
Wollen wir die, warte mal, wir suchen noch.
Lena, sonst stell mir doch die Frage einfach mal. Ich versuche sie zu beantworten.
Ich kann nicht, ich bin im Flugmodus.
Nein, du weißt doch, was sie gefragt hat, oder nicht?
Ich ahne es, also ich hab da, bin mir das.
Ja. Ich hab's nur ganz grob im Hinterkopf.
Ich glaube, es ging tatsächlich um Videos auf dem Keep It Real, auf die veröffentlichen.
Keep It Real würde gerne ein Video sehen. Ja, du kannst dir später ein Video angucken. Wir wissen noch nicht, ob vor Weihnachten oder im Januar. So, ist das okay?
Ja. So? Ich glaube, ja, das passt schon. Ist jetzt spontan noch eine Frage reingekommen?
Nee, spontan, warte mal, hier hat einer was in Nackt und Unzensiert gepostet.
Also ich muss wirklich mal festhalten, wir haben jetzt diese Fragestellung, habe ich glaube ich.
Smart Albums ist wieder um $100 reduziert.
Ist super.
Wahrscheinlich im Rahmen des Black Friday oder so. Lese ich gerade, ist wirklich jetzt eine ganz aktuelle Nachricht hier aus Nackt und Unzensiert. Sage ich aber so, weil man es wirklich empfehlen kann. Ich nutze das Programm
auch. Ich nutze es nicht.
Selber.
Ja. Ich finde dieses Exportieren bescheuert. Egal. Ich habe glaube ich 4 oder 5 Mal hier zu dieser Fragerunde aufgerufen und wir kommen noch nicht mal auf 10 Fragen. Ich finde das ganz schön arm.
Nö, finde ich nicht. Ich finde das,
Also dafür, dass wir die letzte Q&A vor 1,5 Jahren gemacht haben, entweder wir erzählen zu viel und die Leute haben keine Fragen sie wollen sich einfach nur bedudeln lassen und hier will keiner mehr aktiv an der Sendungsgestaltung teilnehmen.
Ich sehe das ganz anders als du.
Du siehst es.
Ich sehe das so, jetzt suchst du den Fehler nicht bei dir, du suchst ihn bei irgendwelchen anderen,
ja.
Die lassen sich doch alle nur berieseln,
ja.
Diese verdammten Arschlöcher,
ja.
Was soll das, ich setze mich hier jede Woche eine Stunde hin und quatsch denen die Ohren voll.
Na, aber ist
und
doch so.
Die können mir nicht mal eine Frage stellen,
ja.
Und undankbares
Pack.
Pack!
Ja. Ist das scheiße.
Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das so, wir haben so viel erzählt.
Du bist so ein Weichspüler.
Wir lassen keine Fragen offen.
Du bist so ein Weichspüler.
Wir lassen keine Fragen offen.
Wir sind Labertaschen, sind wir. Ja. Ja. Nee, weiß ich nicht.
Immer hier.
Ich war enttäuscht. Positiv. Ich war enttäuscht. Ich kann das auch mal sagen, dass ich wirklich enttäuscht war.
Ich habe mich über jede einzelne, allen Dingen über diese Sprachnachrichten gefreut. Weil ich finde, die finde ich viel lustiger, als hier diese Gedöns hier zu.
Und wieder mal hier, nur Jens hat zwei Fragen gestellt, ne? Der hat auch noch die andere Frage gestellt mit.
Jens hat nur Quatsch.
Ja, weil er hat noch hier die Henne-Ei-Problematik.
Ja,
ich glaube ja immer noch Henne, ne? Henne-Hahn.
Ja. Ach Gott, hier, was soll's. Eine heitere Fragerunde. Ich finde das gut. Also ich fand das mit den Fragen.
Wir können jetzt für 2018 nur so eine Q&A-Sendung machen.
könnte sein.
Konsequent.
Ja.
Einfach.
Haben wir ein paar weniger Hosting-Gebühren für den Podcast, wäre auch gut.
Ja.
Haben wir ein paar weniger
Sendeminuten. 10 Fragen kommt eine Sendung.
Ja.
Das kann dauern. Obwohl der Jens wird dann 9 Fragen.
Müssen wir ein bisschen weniger Auphonic bezahlen, Oh, gut, dass du fragst. Ich wurde nämlich neulich auch, habe ich mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Es gibt ein, Auphonic macht unsere Podcast-Postproduktion.
Ja, aber das habe ich gar nicht gefragt.
Ach so, ja, habe ich jetzt mal einfach, ich wollte es mal einfach nur sagen. Also, dann haben wir weniger Auphonic-Gebühren und können dann, ja.
Interessiert mich, wie die?
Rübenernte. Genau. Als wenn in China ein Sack Reis umfällt.
Sozusagen. Ja. Jetzt komm jetzt mal hier. Ich habe heute so einen beschissenen Tag, der ist jetzt nicht viel besser geworden.
Oh, meiner ist auch beschissen. Ich musste mich heute Morgen mit Ämtern auseinandersetzen.
Ich war im Krankenhaus. Ja. Mit dem Kinde. Ah. Im schönen Westend.
Ah. Alles ekelhaft. Und weißt du, was morgen ist?
Dienstag.
Also, ja, heute sozusagen. Ich habe die Steuerprüfer im Haus. Ich setze schon mal einen kalten Kaffee auf.
Ich würde den Gin Tonic anbieten.
Ach, Herr Müller, darf ich Ihnen noch einen Kaffee anbieten? Ja. Und dann aber auch nichts dazu sagen, einfach nur einen kalten Kaffee hinstellen.
Einen kalten?
Ja, oder? Ja, ja. Natürlich, ja. Einen kalten Kaffee.
Der Kalis hatte neulich so einen schönen Gin Tonic mit kaltem Kaffee.
Hm. Oder so ein ranziges Mettbrötchen. Ich habe schon vor einer Woche schon geschmiert. Seitdem liegt das im Warmen. Unter der Heizung. Das werde ich morgen zu dem kalten Kaffee
dazu. Eine schöne Salmonelle zum Frühstück. Für Herrn Müller.
Oh, dann wollen wir mal gucken, ob der den Tag hinter den Akten oder auf dem Lokus verbringt.
Ja, den darfst du dann auch noch sauber machen.
Und wahrscheinlich darf ich dann die Akten immer Richtung Toilette bringen und vor die Tür stellen. Herr Hasenau, ich hätte jetzt gerne das dritte Quartal von 2015. Das dauert hier nämlich noch einen Augenblick bei mir.
Aber stell dir mal vor, der sieht in deinen Unterlagen irgendwie Onkel Bobcast und hört dann mal rein und hört die Folge.
Das ist mir scheißegal.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist mir sowas von scheißegal.
Gut, Nils. War wieder schön bei dir, du. Toll.
Jetzt, wo wir fertig sind, hat übrigens jetzt auch der Laune mit dem Schleifen und Bohren aufgehört.
Ja, und ich habe gute Laune plötzlich.
Ja, komisch.
Krieg noch einen Kaffee bei dir?
ja, ich habe da mal was vorbereitet. Aber trink nicht so viel, ich brauche da morgen noch einen halben Liter voll.
Einen kalten Kaffee.
Kleines Mettbrötchen.
Ja. Auch Hackepeter wird, ach, egal.
Ja, genau, auch Hackepeter wird, Punkt. Gut, alles klar, wir
Übrigens hat mich sehr gefreut, der Selfie-Thread, unser Klo-Selfie, hat über 1000 Kommentare bereits.
1000 Kommentare? Hast du das nicht prophezeit? Hattest du das nicht mal ganz kurz hochgerechnet?
Ich habe reingeschrieben 5000. Ich habe ein bisschen hochgepokert.
Also wir sind noch hinter den
Erwartungen. Aber vielleicht hat irgendjemand, also jetzt kommt mal die direkte, Höreransprache, vielleicht hat irgendjemand Lust, wir sind ja heute in der direkten im Hörerdialog, vielleicht hat irgendjemand Lust daraus, irgendwas zu machen, ein schönes Buch oder eine Website oder ich finde das so schade, dass sie hier auf Facebook vergammeln und wenn Facebook in 3 Jahren weg sind, sind alle Bilder weg. Vielleicht kann man da irgendwie, wenn man Geld sammelt und dann irgendwie daraus ein Projekt macht.
Crowdfunding.
Ja, genau. Sowas draus machen. Ey, brillante Idee, Nils. Super.
Brillante Idee.
Vielleicht holst du
mal die Unterschriften von den Leuten. Viel Spaß.
Ich will doch jetzt irgendjemand, der mal ein bisschen hier nach den 6 Fragen, vielleicht hat irgendjemand Lust mal.
Man kann, so ist es nämlich, jetzt hat man die Gelegenheit, daraus Kunst zu machen.
Mhm. Nee.
Natürlich, daraus kann man ein richtiges Kunstprojekt machen.
Ja. Ein Kunstklo. Gut. Ja, ich glaube, das wird nicht.
Du, wir werden sehen, wie dem auch sei. Wir hören uns nächsten Dienstag.
Und ich freue mich.
Zu gewohnter Zeit.
Mhm.
Alles klar. Bis dahin, Manuel.
Grüß dich, Nils.
Ciao.
Tschüss.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again.